Wir wollen beten. Du großer und wunderbarer Gott, wir versammeln uns in deiner Gegenwart und wollen uns bewusst machen, was das ist, wenn du, Herr aller Herren und König aller Könige, uns heute Morgen suchst und mit uns reden willst. Du interessierst dich für all die kleinen und großen Sorgen unseres Lebens, für unsere Nöte, und du willst zudecken, was uns auch belastet an Schuld und Versäumnissen. Und da haben wir dir zu danken für deine ganz große Liebe. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt heute Morgen auch einkehrst bei den Kranken, die nicht unter uns sein können, bei den Alten und bei den Leidenden. Und dir dürfen wir all das sagen, was uns bewegt und uns umtreibt. Dir dürfen wir alle Sorgen hinlegen, weil du wunderbar für uns sorgst. So auch jetzt in der Stille. Wir beten weiter in der Stille. Danke, Herr, dass du uns mit allem so wunderbar trägst. Amen. Wir freuen uns, dass der Kinderchor heute singen wird, und zwar mit einer Begleitung. Sie haben eine Kinderkassette, zwei Kinderkassetten haben sie mitgewirkt, und da haben wir zwei Lieder ausgesucht zur Begleitung. Dieses, was sie auch auf der Kassette gesungen haben, nun mit Doppelverstärkung und Instrumentalbegleitung. Passt zu unserem Thema heute, auch von unserem Gottesdienst, dass du dein Lobgesang mit Gipsarm singen musst. Es ist ja so, dass nicht alle Nöte von uns weggenommen werden. Am Erntedankfest war ja der Kindergarten nach dem zweiten Gottesdienst noch oben in unserem schönen neuen Dobelgarten und dabei bist du so unglücklich gefallen. Ist auch eine Erntedankgabe. Und jetzt sind wir froh, dass du aus dem Krankenhaus wieder da bist und heute mitsingen kannst. Das ist schon wunderbar bei so einem komplizierten Bruch. Lese als Schriftlesung 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Paulus spricht hier sehr offen über die Nöte, die ihn belasten. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, es ist ja eine Gefahr bei uns, dass wir uns irgendwo durch unsere so angeborene Art uns etwas einbilden auf die Dinge, die Gott uns gnädigerweise anvertraut. Werden wir stolz. Und Paulus sagt, damit ich mich nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll. Damit ich mich nicht überhebe. Es gibt ja Leute, die sagen, der Paulus war nicht krank. Das war so eine schlimme Krankheit, das kann man nicht von jeder Krankheit sagen. Dass darin des Satans Engel mich mit Fäusten schlägt. So tief musst du unten durch. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der englischen Übersetzung heißt, meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. Es ist nie blamabel, wenn Christen schwach sind. Ich bin guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Es war für unsere Kinder eindrücklich, wie die gesamte Begleitung, das ganze Arrangement von einem Mann gemacht wurde, der zudem blind ist. Und der hat auch die Aufnahmen gemacht und die ganze Musikbegleitung. Und so geht's manchmal, wie Gott uns Gaben schenkt, auf andere Weise, als wir bitten und erhoffen. Und wir wollen miteinander das Trostlied singen, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. 539, wir singen den ersten Vers und dann von Vers 5 bis Vers 9. Ich habe wenig Erinnerungen an meinen Großvater, weil er viel krank war und dann früh starb. Und er hat, war Kaufmann, und er hat uns Enkeln, immer wenn man dieses Lied gesungen hat, am ersten Vers das rumgedreht. Und das geht mir nimmer aus dem Kopf. Sehr schön, wenn man solche Dinge Kindern einprägt. Er hat nicht gesagt, wenn du nur bei Jesus bist, sondern wenn nur du bei Jesus bist. Und das hat sich mir in frühen Kindertagen eingeprägt, dass da eine Entscheidung nötig ist, wenn ich diesen Trost haben will und diese Geborgenheit. Wir haben heute als Predigtext Jakobus 5, das Gebet für die Kranken. Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten, Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Herr, hilf uns, dass unsere Krankenzeiten Segenszeiten werden. Amen. Es gibt ja viel aufregende Nachrichten, die die Menschen bewegen, wenn sie heute eine Sonntagszeitung aufschlagen. Der VfB Tabellenführer geworden ist oder die FDP einen neuen Parteivorsitzenden hat. Oder auch weltweit verfolgen wir die Nachrichten, wenn die Abrüstung vorwärts geht oder der Friedensprozess weiterläuft. Und doch sind viele heute Morgen unter uns, die interessieren solche Nachrichten überhaupt nicht. Weil sie krank sind. Was krank sein heißt, weiß nur der krank ist. Kann man sich vorher auch nicht vorstellen. Man wird krank. Es braucht noch nicht einmal so sein, dass man ermattet zusammensinkt und keine Kraft mehr hat. Es kann ja schon sein, dass der Arzt einem eine vernichtende Diagnose gibt. Und dann läuft man wie betäubt nach Hause. Man registriert noch, was um uns her ist, und doch lebt man gar nicht mehr richtig da. Der Boden ist mir weggezogen. Was soll mein Leben? Wir sollten gar nicht bestimmte Krankheiten nur hier einordnen, von denen wir dann sagen, das sind die gefürchteten, unheilbaren Krankheiten. Gehen Sie einmal in die Sprechzimmer der Ärzte und stellen Sie dort im Gespräch mit den vielen Wartenden fest, wie die alle erzählen, ich bin schon beim 5. Arzt. Der andere hat keine Zeit gehabt, wie wenn es daran gelegen wäre. Oder der andere hat mir nicht die richtige Medizin verschrieben, wie wenn es die richtige Medizin geben würde. Das ist ja das Schlimme bei der Krankheit, dass man sie nicht in den Griff kriegen kann. Ein paar kleine Dinge wohl, aber so viel rätselhafte Krankheiten, die unseren Körper heimsuchen, und vielleicht tasten unsere Ärzte oft mehr im Nebel, als sie uns zugeben können. Was ist denn Krankheit? Wenn Sie im Brockhaus nachschlagen, dann kommt dort zwischen Kranich und Krapfen Krankheit. Und dann steht drin, das ist eine Störung der regelmäßigen Abläufe der Lebensvorgänge. Oh, das wäre nicht so schlimm, wenn nicht in der Krankheit die ganze Not meines Sterbens mich überfällt. Ich spüre, dass ich verlösche, dass ich schwach bin, dass ich nicht dagegen angehen kann. In der Krankheit umfängt mich Angst um mein Leben. Ich verstehe gut, dass viele Menschen verbittert sind und immer wieder sagen, da, die Ärzte, die haben mich auch nicht richtig gesund gemacht. Es ist ja interessant, dass bei der Deklaration der Menschenrechte in Paragraph 22 formuliert ist, jeder Mensch hat Recht auf ärztliche Fürsorge, die seine und seiner Familie Gesundheit gewährleisten. Welche Sozialversicherung kann das gewährleisten, dass ich gesund bin? Welche Medizin kann das gewährleisten? Wir haben schon lange ein Recht gemacht, dass ich einklagen kann, und sind so enttäuscht, wenn dann in meinem Fall das nicht funktioniert. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Wir dachten, das ist alles so gut, wenn einmal die Krankheit an mich kommt, gut, eine Kur, eine Operation, und dann läuft alles wieder und ich kann weitermachen wie vor dem. Die Kranken fühlen sich besonders allein gelassen in der Krankheit. Davon kommt auch das Reden immer wieder her, ich weiß gar nicht, was die machen. Den ganzen Tag zapfen sie mir Blut am Ohr ab und dann werden dauernd andere Untersuchungen gemacht. Was machen die eigentlich? Die schließen da Apparate an, was machen die denn mit mir? Ich bin allein gelassen und weiß gar nicht, was kommen soll. In dieser Lage spricht Jakobus vom Gebet. Wir wollen das gar nicht ausspielen gegen die Medizin. Bin fest davon überzeugt, dass unser Gott uns die Medizin als seine Gottesgabe geschenkt hat. Und auch eine Fülle von Medikamenten, die wir unter seiner segnenden Hand einsetzen dürfen. Wir wissen auch, wie viel Gott wirken kann durch die Hände von Schwestern, Pflegern und Ärzten. Und darum ist es gut, wenn wir wieder neu erkennen, was das Gebet bedeutet für unsere Kranken. Niemand will der Medizin etwas wegnehmen. Aber wir sollen neu entdecken, beten ist die wichtigste Medizin. Beten ist die wichtigste Medizin, mein erster Punkt. Wenn Sie den Jakobusbrief lesen, fällt immer wieder auf, wie der praktisch ist. Er wehrt sich gegen ein kopflastiges Christentum. Das gibt's ja leicht, dass man das irgendwo bloß noch in seinen spindisierenden Gedanken träumt. Und darum hilft er immer wieder mit oft ganz eindrücklicher Redeweise, dass unser Glaube im Leben verwurzelt wird, zur Tat wird und praktisch sich auswirkt. Und wenn er vom Beten spricht, möchte er uns draufstoßen, dass das Gebet ganz bestimmt nicht zu den weltflüchtigen Sachen gehört. Nicht, dass einer meint, ach, das ist sowas, was da gar keinen Platz hat, im Operationssaal oder sonst wo, wenn ich ein Medikament zur Hand nehme, sondern gerade da, sagte Jakobus, da müsst ihr beten, da gehört das Beten hin. Das ist etwas Handfestes, etwas Realistisches, etwas, das man greifen kann, wenn man betet. Leidet jemand unter euch, der bete. Was ist denn das Beten? Das Beten ist zuerst einmal eine Tür aufstoßen. So hat es ja Hallesby in seinem unvergleichlichen Buch vom Beten immer dargestellt. Merken, Jesus ist da, ich darf mit ihm Zwiesprache halten. Wir denken oft gar nicht dran, wenn wir in den überfüllten Wartezimmern sitzen. Ärgern uns über die lange Zeit, wo wir da sitzen, sodass wir merken, jetzt wartet Jesus darauf, mit mir über die ganzen Nöte zu reden. Da ist er da, ich darf du zu ihm sagen, stoß doch die Türe auf und rede mit ihm. Und dann ist wichtig, dass wir das Gebet auch richtig verstehen. Wir haben schon viel über das Gebet hier gesprochen. Das Gebet ist ja nicht bloß ein Fordern, nicht bloß die Pistole Gott auf die Brust setzen und sagen, jetzt will ich haben, sondern das Beten ist ja ein Zwiegespräch mit dem himmlischen Vater, wo man ganz offen sagen darf, Herr, du weißt, wie ich mich sehne und wie ich das brauche. Und dann kommt das andere auch, aber ich will mich führen lassen von deiner mächtigen Hand. Und in diesem Zwiegespräch halten wir inne, wenn wir dran denken, dass unser Herr und Meister auch den Weg des Kreuzes ging. Das Beten ist nicht bloß ein Fordern von Wundern, sondern ein Reden mit ihm über mein Leben. Ich möchte doch deinen Willen erkennen. Wir bleiben stehen bei dem Gebet Jesu in Gethsemane. Und es wird uns so schwer, auch das über die Lippen zu bringen, Herr, dein Wille geschehe. Das ist das Große beim Gebet in den Krankenzeiten, dass wir überhaupt wieder anfangen zu merken, wie weit wir von Gott weggekommen sind. In den guten Tagen, in der Fülle der Arbeit waren wir oft losgestürmt im Vollgefühl unserer Kraft und dann im Beten, in der Krankheit. Werden wir wieder Bittende und rufen ihn an in der Krankheit. Herr, jetzt komm du zu mir. Und alles, was jetzt geschieht, sollst du wirken in mir und in meinem Leben. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Leidet jemand unter euch, der bete? Mein zweiter Punkt, das fordert uns aber auch als Gemeinde heraus. Davon spricht jetzt Jakobus. Gerade weil die Kranken allein sind. Wenn man gesund ist, kann man ja noch in den Versammlungen der Gemeinde teilnehmen. Da kann man zum Gottesdienst gehen und an Hauskreisen teilnehmen. Die Kranken sind ausgegrenzt. Wer schaut bei ihnen heute herein? Wer spricht zu ihnen ein aufmunterndes Wort? Der verstorbene Landesbischof von Bayern, Dietz Felbinger, hat ein wunderbares Büchlein geschrieben, so der Herr will und wir leben. Und da erzählt er von seinen Erfahrungen nach einem schweren Herzinfarkt. Und es kommt auch darin eine kritische Bemerkung über die Seelsorge der Pfarrer in den Krankenhäusern. Ihn hätte auch ein Pfarrer besucht und dann zu ihm gesagt, Herr Landesbischof, Sie wissen ja, wo Sie Trost zu holen haben, und hat sich verabschiedet. Warum hat er es denn nicht gesagt, sagt Dietz Felbinger. Warum war er denn so feige? Warum sind Sie denn so geniert? Dass Sie Blumen mitbringen, ist ja schön, und dass Sie auch teuren Saft einkaufen und an den Kranken Betten stehen lassen, ist ja lieb von Ihnen. Aber das andere dürfen Sie nie versäumen, dass Sie dem Kranken ein Wort der Ermutigung sagen, weil er allein gelassen ist und das oft nicht mehr sehen kann, was Ihnen im Glauben noch gewiss ist. Sie müssen ihm Mut zusprechen. Darum sagt Jakobus, man soll die Ältesten rufen. Nun hat es ja eine lange Diskussion gegeben, ob nur die Ältesten wirksam beten dürfen. Ich bin überzeugt, dass alle beten sollen an den Krankenbetten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht in meinem Dienst, dass wir uns allen Widerständen zum Trotz immer wieder durchringen sollen und sagen, auch wenn da der Fernseher läuft, können Sie noch geschwind abschalten, ich möchte noch mit Ihnen beten. Und das ganz natürlich, lebensnah und so für die Kranken, dass sie das verstehen können. Nicht mit großen, hohen Worten. Wie das aufrichtet. Manche haben gesagt, was ist denn das über dem Krankenbeten? Nun, ich sehe das sehr einfach. Die Kranken lagen auf dem Boden und der Besuchende steht immer über ihm. Ich glaube nicht, dass hier ein besonderes Gebet gefordert ist. Was soll es auch sein, ein Gebet über dem Kranken? Und doch habe ich bei den Schwerkranken gar nie Schwierigkeiten, auch beim Beten, ihnen die segnende Hand auf die Stirn zu legen. Nicht, weil da segnende Hände, Kräfte drin wären, in meinen Fingern nicht, sondern weil ich es ihm zusprechen will, der Herr hält dich, um den es geht, der allein von Krankheiten frei machen kann. Wir glauben nicht an Wundertäter, aber wir glauben an einen Heiland, der Wunder tut. Wir dürfen auch nach dem Wort des Jakobus buchstäblich so verfahren, und wo Gemeindeglieder darum bitten, dass Älteste kommen, dann sind wir immer hingegangen. Und haben diesen Dienst getan. Und auch wenn manche beunruhigt sind und sagen, was meint denn das mit dem Öl? Auch hier habe ich nichts dagegen, wenn sie nach der biblischen Weisung verfahren. Doch ich meine, dass Öl immer die Arznei meint. So wie beim barmherzigen Samariter, wo der Öl in die Wunden reibt. Das war damals ein sehr verbreitetes Arzneimittel. Heißt das nicht so viel, du darfst die Medizin nutzen und darüber beten. Und du darfst wissen, dass Gott Wunder tut. Es geht ja nicht um ein magisches Geschehen, das wir irgendwie jetzt auf eine ganz unerwartete Weise tun können. Wenn Gott Wunder tut, tut er es und nicht ein Wundertäter. Und wenn er es tut, dann tut er das durch das Gebet des Glaubens. So ihr glaubt, ihr werdet empfangen. Ein Zuspruch, der uns hier gegeben ist. Und der uns sehr ermutigt, von Gott Großes zu erwarten. Auch gerade in der Krankheit. Und wir könnten jetzt alle von uns erzählen, wie wir dies erfahren haben. Auf wunderbare Weise. Er verherrlicht sich auch heute in unserem Leben. Und tut viele Wunder. Auch da, wo die Ärzte nicht mehr weiter können. Wir hatten jahrelang hier in unserer Gemeinde ein treues Gemeindeglied sitzen, wo in einer der Stuttgarter Kliniken der operierende Chefarzt zu mir gesagt hat, der wird den Abend nicht mehr überleben. Wir haben gleich wieder zugemacht und saß viele Jahre hier fröhlich und hat den Herrn gepriesen. Wir erleben Wunder, aber wir wollen Gott nicht in Wunder zwingen, sondern wir wissen, dass das Gebet von Gott Großes erwarten darf, auch gerade über den Krankheiten. Darum ein letztes. Kein Gebet ist vergeblich. Das erste war, Beten ist die wichtigste Medizin. Das zweite, die ganze Gemeinde ist herausgefordert. Drittens, kein Gebet ist vergeblich. Es steht nicht hier, das, was viele Leute unterschieben, wenn sie sich auf diesen Abschnitt berufen, steht einfach nicht da. Und jeder Kranke wird gesund werden. Wissen Sie, warum das auch gar nicht dastehen kann? Weil ich gar nicht weiß, was das ist, ganz gesund. Also ein bisschen weh tut's einem ja immer in den Bandscheiben und am Kopf und manches funktioniert an den Organen nicht so ganz. So ganz gesund, ich glaube nicht einmal, dass unsere jungen Leute so ganz gesund sind. Auch die haben so manche Leiden hin und her. Es ist ja immer die Frage, wie wir mehr oder weniger mit unseren Krankheiten fertig werden. Auch das müsste man einmal überlegen. Und das, was wir immer auch denen sagen wollen, die uns so ungestüm fordern und uns schnell des Unglaubens bezichtigen, wenn wir so reden, sterben sie einmal oder sterben sie nicht? Sie sterben immer an einer Krankheit. Wenn ihr Herz aufhört zu schlagen, wir wissen auch, dass glaubende Menschen sterben müssen. Und es gibt nicht das, dass man immer frei wird von Krankheit. Ich war Student und ging damals hinauf auf den Killesberg zu einer großen Versammlung eines Pfingstevangelisten Tommy Hicks und wollte mir das einmal anschauen und war tief betroffen, als eine Heilungskette gebildet wurde und diese Mutter mit ihrem mongoloiden Kind hinauszog. Und er sagte, und du darfst wissen, du bist jetzt gesund. Und die Mutter zieht mit dem mongoloiden Kind wieder zurück. Es ist schlimm, wenn die große Gabe der Wunder Gottes in dieser Weise missbraucht wird. Weil wir so oft aus dem Mund Jesu wissen, wie er uns beschenken will. Ich will an den Wundern nichts abbiegen und abbrechen. Wir wollen viel mehr von Gott erwarten, aber wir wollen Gott nicht in unseren Willen zwingen. Wir haben es auch in unserer Gemeinde erlebt, in einer großen Not, wo es um ein kleines Kind ging. Und aus Schottland dann der Brief kam, ein Prediger hatte eine Vision, das Kind wird nicht sterben. Und wir sagten, es ist nicht die Stimme unseres Herrn. Wir wollen jetzt den schweren Weg gehen und dort die Wunder des Herrn erfahren. Denn davon bin ich überzeugt, dass wir sie auch erst recht erfahren, wenn Gott das tut, was uns nicht passt. Und wenn wir dann die Güte des Herrn in einer wirklich erfahrbaren Weise entdecken, auch in einer Krankheit, die nicht von uns weicht, so wie es Paulus beschreibt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Ist es dann nicht das noch größere Wunder, wenn schwache Menschen durchblicken und sagen, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich. Und wissen, ich bin getragen von der Güte Gottes. Wenn ich das erlebe bei den Schwerleidenden auf den Pflegestationen, die in einer solchen gewissen Weise das Lob Gottes singen, ist noch größerer als der reparierte Körper und der kraftstrotzende Körper. Wir wollen das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber wir wissen, dass Gott seine Macht uns oft hat erfahren lassen. Wir haben am letzten Sonntag gesagt in der Predigt, ich habe mich heiser geschrien, dass ich so lange harren muss auf meinen Gott. Und doch waren es Segenszeiten im Warten und im Harren. Da beschreibt Jakobus, dass auch über diesen Krankheiten etwas ganz Wunderbares passiert, dass Menschen ihre Versäumnisse vor Gott entdecken. Sie sollen wissen, Krankheit hängt nicht mit Schuld zusammen. Das meinen Heiden. Ich weiß, dass die meisten Leute, die ich im Krankenhaus besuche, immer denken, ich bin krank, weil ich früher mal böse war. Nein.
Das Gericht Gottes kommt am jüngsten Tag und nicht durch die Widerfahrnisse des Lebens. Man kann das nicht aufrechnen. Das hat Jesus eindeutig gesagt, es hat nichts mit Schuld zu tun. Wenn Menschen krank werden, auch nicht mit Schuld von Eltern. Und doch wird uns in einer Krankheit bewusst, wie weit wir von Gott weg sind. Ja, das ist doch klar, bevor wir in den Operationssaal gehen, da wollen wir doch mit Gott noch einiges klären. Und darum sagt Jakobus, es sei ein wichtiger Dienst der Gemeinde, dass man nicht bloß um Krankheit bittet, sondern auch einander Sünden bekennt und Vergebung zugesprochen bekommt. Mir ist das so wichtig, bei jedem Krankenbesuch, auch bei ungläubigen Menschen, denen das zu sagen. Sie liegen nicht hier, weil Gott als Rächer ihnen hinterdrein rennt, sondern der ewige Gott sucht sie in seiner Liebe. Darum ist Jesus für sie am Kreuz gestorben. Er will die Schuld ihres Lebens zudecken, ganz gleich was kommt, ob er sie in Tiefen führt oder ob er ihnen wunderbare Heilung schenkt. Er will sie tragen in seiner Liebe und er will sie einhüllen in seine Gegenwart. Und sie sollen wissen, nichts kann sie von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das muss man wissen. Und das ist das, was so wichtig ist an den Kranken, dass wir ihnen das wieder verkünden. Darum sollten wir beten. Unser Missionsarzt Übele in Mbeza in Südtansania hat immer, bevor er die Patienten operiert hat, den einheimischen Prediger gerufen, dass er mit den Kranken bete. Und dann sagten manche Moslems, wir wollen nicht, dass der mit uns betet. Dann sagte er, es kann sein, aber ich will als Arzt nicht die Hand an sie legen, bevor mit mir gebetet wurde. Es ist schön, wenn Ärzte das noch wissen, dass Gott ihre Hände führen muss. Sie brauchen sich nicht zu sorgen, auch wenn sie sich in die Hände ungläubiger Ärzte legen. Sie dürfen wissen, dass wir beten dürfen, dass Gott durch ihre Hände hindurch wirkt. Und ich denke an jenen ugandischen Arzt, einen Missionsarzt aus Neuseeland, der dort operiert hat, oft unter primitivsten Umständen seine Star-Operationen gemacht hat. In wenigen Minuten eine Fülle, 3 Minuten eine Star-Operation, dann den nächsten einen Morgen 80, 90 Patienten operiert. Und als man ihm sagen wollte, das ist ja wunderbar, was Sie tun, hat er gesagt, nein, das Größte ist, wenn ich morgens mit den Patienten das Wort Gottes auslegen darf. Und wenn wir dann beten, denn ich weiß, bei vielen ist meine Hilfe zu spät. Und dann kann ich Ihnen nur von dem Wunder des Glaubens sagen, dass Sie aufblicken dürfen, auch als Blinde. Zu dem Herrn, der sich Ihrer erbarmt und Sie auch als Blinde durch diese Welt führt. Da steht am Ende da, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Auch wenn es gar nicht mit unseren Gedanken und Wünschen und Vorstellungen übereinstimmt. Aber es vermag viel. Es wendet die Not. Denn das ist gewiss, dass Gott helfen will, wie auch immer, dass er uns seine Nähe spüren und erfahren lassen will. Und wir sollen Fürbitte füreinander tun, betet füreinander. Das ist schlimm, wenn wir das aneinander versäumen. Wir haben so viel Macht durch das Gebet. Amen. Wir singen nun vom Lied Jesu, meine Freude, 293, die Verse 1, 2, 4 und 6. Wir wollen beten. Du treuer und barmherziger Heiland, du bist uns schon lange nachgegangen, auch da, wo wir schwer getragen haben, an den Krankheiten, und du hast dich unserer Krankheiten angenommen. Du hast nie einen übersehen, ob das Menschen mit Schmerzen waren oder mit Aussatz, oder Blinde oder Lahme. Du erbarmst dich der Elenden und weißt auch um alle Schmerzen, um alles, was uns niederdrückt. Und es ist uns leid, dass wir so oft auch in den schweren Anfechtungen, die uns dann heimsuchen, wir dich nicht gesucht haben und deinen Frieden. Du machst uns das jetzt auch groß, dass wir Fürbitte tun für die Kranken in unserer Mitte, nicht nur die körperlich Kranken, sondern auch die große Zahl der seelisch Kranken, die Depressiven, die Verängstigten und die, die aus ihrem Leid nicht mehr herauskommen. Und wenn wir zu ihnen gehen, dann bekräftige an uns dein Wort, nicht weil unser Wort etwas sein könnte, sondern weil du wirken willst, auch durch unseren schwachen Dienst. Und wir möchten dich bitten, dass Wunder und Heilung geschehen, nach deinem Willen, und dass in jeder Krankenzeit du groß werdest, ganz gleich, wie du deine Gegenwart uns zeigst. Wir wollen dich bitten auch für eine leidende Welt, für allen Dienst, der geschieht, auch in unseren Krankenhäusern. Aber lass dort auch geschehen, dass nicht nur äußere Heilung gesucht wird, sondern dass dort du selbst an Menschen dies tun kann, dass ihr ganzes Leben erneuert wird vor dir und Menschen über ihre Krankheit dich finden. Wir bitten auch für den Dienst all derer, die in den Missionen als Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger arbeiten, segne du ihren Dienst, auch dort in den Notgebieten, dass sie auch unter fehlenden Mitteln und Arzneien doch deine heilenden Kräfte weitergeben können. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Wir freuen uns, dass heute Isolde und Hugo Honegger unter uns sind. Ich darf den Hugo Honegger bitten, dass er uns noch ein Wort sagt. Er war hier bei der Stadt Stuttgart verantwortlich für die Gebäudeversicherung. Und die Isolde soll auch mit vorkommen. Sie reisen jetzt diesen Monat wieder aus ans Mikrofon, Mister. Nach Nairobi, um dort Studentenwohnheime aufzubauen an dem theologischen Seminar.
Es kommt etwas unerwartet.
Ganz recht so.
Ich darf Ihnen sagen, dass wir sowohl in Kenia als auch hier jetzt während unseres Aufenthalts immer wieder gefragt wurden, wie lange wollt ihr eigentlich noch da unterbleiben? Hier, und die Kenianer sagen, wie lange wollt ihr noch bei uns bleiben? Und da sage ich dann immer, Gott hat uns nach Kenia geschickt, um diese Aufgabe dort zu machen. Er hat uns bis zum heutigen Tage auch die nötige Gesundheit und die nötige Kraft gegeben. Und nun müssen wir warten, bis er sagt, es ist genug, geht nach Hause. So lange werden wir noch dort sein. Ein anderer Punkt ist, Wir können so lange dort sein, solange noch die Gelder kommen, um unsere Aufgaben zu bewältigen. Ich darf Ihnen noch eines sagen. In unseren täglichen Gottesdiensten wird sehr, sehr oft für Sie gebetet. Ganz speziell für die Gemeinde von Bruder Winrich Schäfbuch. Und ich nehme an, dass Sie dasselbe tun, wenn Sie Ihre Versammlungen haben. Und ich möchte Sie herzlich bitten, tun Sie das auch weiterhin. Wir brauchen es.
Und wie ist mit einer Gesundheit? Das wäre auch noch wichtig zum Thema.
Ehe wir letztes Jahr nach Afrika gingen, waren wir beide im Krankenhaus, so schön nacheinander. Ich habe dann am Anfang in Afrika gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt, die aber dann schnell behoben wurden. Es waren Brüder aus drei verschiedenen Kontinenten da, die genau nach Jakobus 5,14 verfahren sind. Ich habe sie gerufen. Jetzt wurde noch ein bisschen am Hautkrebs etwas gemacht, aber sonst fühlen wir uns pudelwohl.
Ich möchte noch sagen, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie so treu im Gebet hinter uns stehen. Bitte verfahren Sie weiterhin so. Gott segne Sie.
Frau Honecker hat ja ein Geschäft gehabt und hat einfach den Schlüssel rumgedreht und jetzt aufgelöst. Ein Textilgeschäft, wenn Gott ruft, dann drehen wir den Schlüssel rum, hat es geheißen bei dem Artikel. Und das ist auch nicht leicht. Die Kinder haben gesagt, die dürfen nicht mehr raus. Die brauchen wir jetzt zum Abwickeln. Und sie gehen wieder nach ein paar Wochen. Der Herr segne euch. Morgen fliegt Frau Dr. Klaus aus Schwäbisch Hall, eine Studienrätin, die lange in Kamerun gearbeitet hat, in den Tschad, um in Südtschad zuerst mal für ein Jahr Unterricht zu geben an einem Gymnasium, an einem Busch-Gymnasium. Wir sind so glücklich, dass sich die Ruheständler rufen lassen. Und das sind die belastbarsten. Frau Dr. Klaus hat verschiedene schwere Operationen durchgemacht, aber sagt, solange es geht, mache ich. Wenn wir das Opfer wieder für diese wichtige Arbeit geben können, es reist noch mal einer aus, das weiß ich gar nicht im Moment. Münchenmeister haben ihr Visum nicht bekommen. Die müssen noch mal warten um einige Wochen. Das ist auch eine Geduldsprobe. Vielen Dank, dass Sie diese ganzen Dienste so mittragen. Euer Ausreise ist wann im Oktober?
31.
Oktober. Darf noch mal einladen zum alten Mittag. Haben Sie alle den Notizenzettel? Den müssen Sie jetzt mitnehmen, den orangen Notizenzettel. Roten. Ich bin farbenblind, orange-rot. Den müssen Sie mitnehmen, da steht alles drauf, Altenmittag am nächsten Sonntag. Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen, ganz gleich, wo Sie wohnen. Wenn Sie zu unserem Gottesdienst kommen, gehören Sie dazu alle ab 65 mit Ehegatten. Die Kinderkassetten, die eine der beiden ist im Moment nur greifbar von den zwei Kinderkassetten, die im Hensler Verlag erschienen sind, die sind da drüben erhältlich, am Büchertisch, am Ausgang. Ich höre die so gern beim Autofahren. Das reißt einen mit die Freude der Kinder. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Elisabeth Bischof, 86 Jahre im oberen Kienle, 98. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun wollen wir zurückgehen, dort, wo Gott uns auch Lasten auferlegt. Wir gehen auch mit unseren Krankheiten und zu den Kranken unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.